SWR Kultur. Glauben.
Es war uns sehr präsent, dass wir als Kind auch für die Verstorbenen beten, dass sie im Paradies ankommen und dass wir im Paradies dann wieder vereint werden. Auf Ewigkeit.
Als ich das erste Mal in diese Kirche reinkam, hat diese Farbenpracht und diese Wirkung dieses Fensters mich zutiefst in der Seele beeindruckt. Ja, man kommt rein und es ist irgendwie wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde.
Süße Früchte, Glückseligkeit und Männerfantasien. Himmelsvorstellungen in den Religionen. Eine Sendung von Anne Winter.
Ein Freitagabend Ende April. In der Himmelfahrtkirche in Berlin-Mitte feiert die Gemeinde einen Taizé-Gottesdienst. Die Idee dazu hatte Patrick Meinhardt. Er ist Mitglied im Ältestenrat der evangelischen Kirchengemeinde am Gesundbrunnen und ganz begeistert von der Himmelfahrtkirche, sagt er. Besonders von dem riesigen Glasfenster mit dem Kreuz in der Mitte und leuchtend bunten Streifen, das die Altarwand bildet.
Wenn Sie sonntags hier sitzen und dieses Licht strahlt in den Innenraum hinein, dann gehen die ganzen Farben bis hier in den hinteren Bereich der Kirche hinein. Sie werden also sozusagen von den Strahlen gestreichelt und sie spüren ein Stück der Ewigkeit und gleichzeitig haben sie das Gefühl, als ob ein wachsames Auge Gottes auf dich schaut.
Patrick Meinhardt ist Jahrgang 1966 und stammt aus Baden-Baden. Seit einigen Jahren wohnt der ehemalige Bundestagsabgeordnete in Berlin. Von außen ein eher unscheinbarer Sakralbau, ist es die besondere Atmosphäre im Inneren der Kirche, die Patrick Meinhardt zu dem Taizé-Gottesdienst inspiriert hat.
Für mich ist diese Himmelfahrtkirche ein besonderer spiritueller Raum. Es ist etwas, was viel mit sich begegnen zu tun hat, aber eben auch mit sich zurückziehen, mit beten, mit Stillwerden.
In die Gemeinde am Gesundbrunnen ist Patrick Meinhardt nicht nur eingetreten, weil er hier jeden Sonntag Gottes Auge auf sich gerichtet fühlt, sondern auch, weil ihm Pfarrer Thomas Jeutner gleich sympathisch war.
Ich merke persönlich immer, ich werde ruhig, wenn ich diesen Raum betrete. Wobei diese Himmelfahrt-Idee oder der spirituelle Kern von Himmelfahrt ist ja gar nicht so sehr gedacht, dass diesem Jesus von Nazareth dauernd hinterher in den Himmel geschaut werden soll, sondern dass es die Einladung gibt, Leute, ihr auf der Erde, ihr seid die Sache Jesu weitertragen.
Die kriegszerstörte Himmelfahrtkirche wurde 1956 nach Plänen von Otto Bartnik neu errichtet. Thomas Jeutner ist vor allem für die nahegelegene Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer zuständig. Seit der Fusion der Versöhnungsgemeinde mit zwei evangelischen Nachbargemeinden predigt der Pfarrer aber auch regelmäßig in der Himmelfahrtkirche. Die Gemeindemitglieder seien sehr engagiert, erzählen Thomas Jeutner und Patrick Meinhardt, während sie das farbenfrohe Kirchenfenster betrachten. Patrick Meinhardt ist bei seiner Großmutter in Baden-Baden aufgewachsen. Während seines Theologiestudiums in Heidelberg wurde die alte Frau zum Pflegefall. Für den jungen Mann war es keine Frage, dass sie nicht in ein Heim kommt, sondern er sich nun um sie kümmern würde.
Und die Variante, dass eine Pflege selbst organisiert wird, war nur möglich, indem ich aus dem Studium ausgestiegen bin und das 5 Jahre meines Lebens übernommen habe. Von meinem 23. bis zu meinem 28. Lebensjahr.
Bis zu ihrem Tod hat er die Großmutter gepflegt. Patrick Meinhardt glaubt fest daran, sie im Jenseits wiederzusehen.
Wenn ich an meine Großmutter denke, habe ich immer ein Lächeln auf meinen Lippen, weil ich der festen Überzeugung bin. Also ich schließe meine Gebete am Abend beispielsweise damit, dass ich sage, ich freue mich, liebe Oma, dass ich dich dereinst wiedersehen werde, nur noch nicht ganz so schnell.
Aber glaubt er auch, dass sie sich dann im Himmel treffen? Und wenn ja, wie sieht es da aus?
Ach, die Frage Himmel, Ewigkeit, Hölle, das ist so die Frage, die die Menschheit bewegt. Ich muss verrückterweise sagen, sie bewegt mich eigentlich in meinem Glaubenskern weniger, weil ich der festen Überzeugung bin, wir sind ein Teil der Ewigkeit. Und wir sind ein Teil der Ewigkeit auch jetzt schon in unserem irdischen Leben. Deswegen die Überlegung, dass es einen Himmel gibt, dass es eine Gemeinschaft gibt mit vielen, dass es diesen Sehnsuchtsort gibt, der prägt mich in meiner Religiosität schon, aber er ist nicht so, dass ich jetzt mir Tag aus Tag ein Gedanken darüber mache, was dort passieren wird. Ich weiß ganz einfach, dass ich Teil einer Ewigkeit sein werde.
In allen Kulturen ist der Himmel ein Beispiel für die Weite und die Unendlichkeit. Und das geht natürlich auch ein in die biblischen Stoffe. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also diese Pole, diese beiden Welten, die sind mit Himmel und Erde immer beschrieben. Für mich ist es nicht die pure Erde, die ich jetzt anfassen kann mit meinen Händen, oder den Himmel, der mir zwischen den Händen zerrinnen kann als Nebelwolke. Das ist nicht der Punkt, sondern diese Gegensätzlichkeit von der Weite des Unendlichen und dem Irdischen. Das sind Metaphern.
Das Gemeindehaus der Versöhnungsgemeinde an der Bernauer Straße teilt sich das Gebäude mit dem Dokumentationszentrum Berliner Mauer. Hier erinnert alles an die deutsche Teilung. Thomas Jeutner, der 1960 nahe Cottbus geboren wurde, ist in der DDR aufgewachsen. Für den Pfarrer, der in jedem Gottesdienst das Vaterunser betet, ist die Vorstellung, dass der Sitz Gottes im Himmel ist, schon lange brüchig geworden.
Ich denke, dass die Mehrheit auch der Leute, die sich als der Kirche zugehörig bezeichnen würden, vielleicht nicht mal mehr der Christen, aber irgendwie noch ein Draht zur Kirche, dass die mit so einem im Himmel sitzenden Vatergott nichts anfangen können. Man liest das, man betet es in dem Vaterunser, so einem altes, wirklich weltumspannendes Gebet: Vater unser im Himmel. Ja, das würde auch niemand einreißen, dieses Metaphergebäude, weil es so tragend ist durch die Jahrtausende. Aber richtig glauben, dass da im Himmel ein Vater sitzt, das tut fast niemand mehr.
Thomas Jeutner schlägt das Psalmbuch auf und zitiert einen Vers aus Psalm 36, der seinem Gottesbild näher ist.
Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Das ist so schön poetisch ausgedrückt, 3000 Jahre alt, kann man heute verstehen. Das ist ein sehr menschlicher, anschaulicher, moderner Satz. Gottes Güte reicht, so weit die Himmel gehen, und deine Wahrheit, so weit die Wolken ziehen. Ne? Da muss ich nicht erklären, dass da auch noch eine Figur dort wie in einer Zentrale verortet ist, die da irgendwie etwas macht. Der ist sehr offen, das kommt mir sehr entgegen.
Das Bild von einem Paradiesgarten habe von den Sterbenden oder Trauernden, die er als Pfarrer begleitet, niemand vor Augen. Doch die meisten hätten schon eine Vorstellung, wo ihr geliebter Mensch jetzt sein könnte, sagt Thomas Jeutner. Manche verorten ihn auch im Himmel. Er selbst ist sich nicht so sicher, was ihn erwartet, aber Angst vor dem Tod habe er nicht.
Ich bin jetzt 65 und natürlich bin ich diesem Ende oder der neuen Welt oder der kommenden Welt bin ich natürlich näher, als wenn ich an den Anfang meiner Berufszeit denke. Ich bin fröhlich gespannt. Ich stelle es mir gut vor. Ich bin auf Überraschungen gefasst. Und selbst wenn dann nichts ist, dann ist eben nichts. Aber ich glaube, es ist was.
An einem frühen Sonntagabend findet in der Synagoge Pestalozzi-Straße in Berlin-Charlottenburg ein ganz besonderes Konzert statt. Die Welturaufführung Shir HaShirim, das Hohelied Salomos, des israelischen Komponisten Daniel Akiva. Die Liebeslieder aus dem Alten Testament, mit denen Kantor Isidoro Abramowitsch und Sopranistin Sivan Goldmann sich als Solisten anschmachten, sind voller sinnlicher Bilder. Die Geliebte sei wie ein verschlossener Garten, schwärmt der Mann.
Du bist wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendiger Wasser, die vom Libanon fließen.
Flüsse und sprudelnde Quellen, Bäume voller schmackhafter Früchte. Salomos Worte klingen wie die Beschreibung des Garten Eden in der Schöpfungsgeschichte. Das Paradies, in das Gott im ersten Buch Mose seine Geschöpfe Adam und Eva leben ließ, bis er sie daraus vertrieb. Die blaue, mit Sternen verzierte Kuppel in der Synagoge wölbt sich wie ein Himmelszelt über den Musikerinnen. Auch während des Gebetes haben die Gläubigen den Himmel vor Augen.
Ich finde es auch schon sehr schön. Ich fühle mich da auch sehr wohl. Ich mag auch die Farbgebung insgesamt so ganz gerne. Ich habe das Gefühl, das ist so sehr wohnlich und gemütlich und eine entspannende Atmosphäre. Und wahrscheinlich trägt diese Kuppel mit dieser Himmelsandeutung auch dazu bei, dass ich mich so geborgen fühle dort.
Helene Scharny-Braun ist 1997 in Hannover geboren. Die dunkelblonde junge Frau mit den großen wachen Augen ist Rabbinatsstudentin am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg. Durch ihre jüdische Mutter ist sie mit der Religion von Kind an vertraut. Mit den Themen Leben nach dem Tod, Himmel und Jenseits hat sie sich erst im Studium beschäftigt. Als Kind haben sie diese Fragen nicht umgetrieben.
Das kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass mir schon immer klar war, dass im Judentum es nicht so ist, dass Gott irgendwie oben im Himmel sitzt oder ähnliches, sondern wahrscheinlich hatte ich immer schon eher die Vorstellung, Gott ist immer überall und allgegenwärtig und gar nicht so dieses Bild vor Augen von einem Gott im Himmel und dementsprechend auch nicht so einen Bezug zum Himmel als diesen Ort.
In den jüdischen Schriften finden sich keine Beschreibungen des Jenseits, sagt die angehende Rabbinerin. Die Vorstellungen, wie es nach dem Tod weitergeht, sind im Judentum entsprechend vage und teils widersprüchlich. Manche glauben, dass der Mensch gleich nach dem Tod von Gott gerichtet wird und weiterlebt. Andere glauben an eine spätere Auferstehung. An eine körperliche Auferstehung der Toten denken Reformjuden dabei nicht. Sie stellen sich eher eine unsterbliche Seele vor. In der rabbinischen Literatur gibt es für das Jenseits den Begriff Olam Haba, wörtlich kommende Welt. Manche erwarten sie nach der Ankunft des Messias. Liberale Jüdinnen und Juden sprechen von der Olam Haba eher von einem messianischen Zeitalter, erklärt Helene Braun.
Diese kommende Welt, wenn wir sie uns jetzt vorstellen als ein Paradies oder einfach als einen Ort, zu dem wir hinkommen, dann ist dieses Paradies eben nicht mehr so ein physischer Ort, so wie man sich ihn vielleicht eben aus der Schöpfungsgeschichte vorstellt, als diesen Garten Eden mit irgendwie Bäumen und Pflanzen und Tieren und so weiter, was man sich ja sehr räumlich vorstellen kann, sondern es ist eher so ein Gedanke von eben einem Ort, den es gibt, der aber eben nicht physisch ist.
Die kommende Welt beschreibt Helene Braun als einen Zustand, der sich von der jetzigen Welt positiv unterscheidet. Kein Krieg, kein Leid, Frieden und Gerechtigkeit. Statt auf dieses messianische Zeitalter zu warten, sollten gläubige Jüdinnen und Juden ihr Leben schon im Diesseits darauf ausrichten.
Und das ist eigentlich dann der entscheidende Punkt, dass ich tagtäglich und wir jüdische Menschen tagtäglich dazu beitragen sollen, ein Stück näher an diese kommende Welt zu kommen oder dazu beizutragen, dass es sie gibt, indem wir beten, indem wir unsere Gebote erfüllen, indem wir gute Menschen sind.
Die Frage, was nach dem Tod kommt, ist für die 29-Jährige noch sehr weit weg. Natürlich wird sie als zukünftige Rabbinerin auch damit konfrontiert sein, aber bisher ist sie nicht zu Trauerfällen gerufen worden. Seit kurzem ist Helene Braun theologische Referentin für das Judentum des House of One, einem gemeinsamen Gotteshaus für drei Religionen mit Synagoge, Kirche und Moschee unter einem Dach, das in Berlins historischer Mitte gebaut wird. Auf der Baustelle ist noch nicht viel zu sehen, aber die drei Religionsgemeinschaften leisten schon seit Jahren Bildungsarbeit und treten öffentlich zu gemeinsamen Friedensgebeten auf. Ein Mittwoch im islamischen Fastenmonat Ramadan. Kurz vor 12:30 erschallt der Ruf des Muezzin aus dem Gebetswecker. In ihrem Wohnzimmer rollt Kübra Dalkilic einen kleinen Teppich aus, um das Mittagsgebet zu verrichten. Die 30-Jährige, die aus Dillingen an der Donau stammt, ist wie Helene Braun Referentin am House of One. Aber im Gegensatz zu ihrer jüdischen Kollegin glaubt sie fest an ein Paradies, das gläubige und rechtschaffene Musliminnen und Muslime wie sie im Jenseits erwartet. Und ähnlich wie manches christliche Kind vor dem Schlafengehen betet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, hat auch die kleine Kübra gebetet, auf Türkisch. Denn so hat sie den Islam von ihren Eltern gelernt.
Und da gibt es tatsächlich auch so Gebete wie, ja, ich übersetze jetzt einfach mal auf Deutsch. Lieber Gott, ich habe mich hingelegt, lass mich bitte wieder gut aufwecken und lass die Engel um mich rum sein. Also mit Engel, mit Gärten und mit der Zuneigung und Barmherzigkeit Gottes, das ist mir auch vertraut, ja.
Der Garten Eden aus der Schöpfungsgeschichte ist im Islam noch um viele Details ausgeschmückt und wird an mehreren Stellen im Koran erwähnt.
In Sure Muhammad, also 47, 15 heißt das, das Gleichnis des Paradieses, das den gottesfürchtigen Frommen versprochen wird, ist folgendermaßen. Darin gibt es Ströme von Wasser, das nie verdirbt, was seinen Geschmack, seinen Duft und seine Farbe angeht, und Ströme von Milch, deren Geschmack sich nie ändert, und Ströme von Wein, der denen, die ihn trinken, köstlich mundet, und Ströme aus reinem, klaren Honig. Und darin gibt es sowohl Früchte von jeglicher Art für sie als auch Vergebung von ihrem Herrn, die ihnen unerwartete Gnade bringt.
Neben dem köstlichen Wein, der aber nicht berauscht, schmeckt im Paradies alles noch viel, viel besser als im irdischen Leben, schwärmt Kübra Dalkilic.
Wenn jetzt, weiß ich nicht, mir schmecken Erdbeeren sehr lecker und dann habe ich hier gefunden eine Erdbeere, die so lecker ist und dann muss ich eben mir dessen bewusst sein, dass im Paradies noch das 10-fache, 20-fache, weiß ich nicht, so köstlich, also ein Genuss, das man gar nicht erzählen kann und sich gar nicht vorstellen kann.
Muslime glauben auch an die körperliche Auferstehung. Im Paradies werden alle etwa 33 Jahre alt sein, also in einem Alter, wo sie fit und sexuell aktiv sind. Dass den Männern für ihr erotisches Vergnügen wunderschöne Jungfrauen, Huris genannt, zur Verfügung stehen, wird mehrfach im Koran erwähnt. Die gern zitierte Zahl 72 steht dort jedoch nicht, sagt Kübra Dalkilic.
Es gibt einzelne Hadithe, Überlieferungen, wo diese Zahl mal vorkommt, aber da streiten sich auch die Gelehrten. Und ich glaube, das wurde ein bisschen sehr krass hochgeschaukelt und in den Fokus gesetzt, das mit den 72 Jungfrauen. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, weil auch im Paradies werden reine Menschen für Männer und Frauen zur Verfügung stehen, ohne Frage, weil das kommt so im Koran auch vor, für Mann und Frau.
Alle Gläubigen werden im Paradies mit dem belohnt, was sie sich wünschen. Wenn eine Frau nicht nur einen Partner möchte, stünden natürlich auch ihr mehrere Männer zur Verfügung, ist die islamische Theologin überzeugt.
Aber der Fokus liegt nicht in der Erotik, der Fokus liegt nicht in der Sexualität. Der Fokus ist eigentlich des Paradieses, die Erfahrung, die Nähe zu Gott.
Gott ist nach islamischem Verständnis überall zugleich. Wie im Christentum gibt es aber auch im Islam das Motiv der Himmelfahrt. Auf einem geflügelten Pferd soll der Prophet Mohammed mit dem Erzengel Gabriel eine nächtliche Himmelsreise unternommen haben, um mit Gott die Anzahl der Pflichtgebete zu verhandeln. Was er dort erlebt hat, wird im Koran berichtet.
Er hat gesagt, dass er das Nur, das Licht Gottes gesehen hat. Das ist auch nochmal so ein theologisches Thema, was debattiert wird, ob man überhaupt Gott mit bloßen Augen sehen kann oder ob man überhaupt nur die Spiegelung Gottes quasi sehen kann.
Wenn ein Muslim stirbt, beten seine Angehörigen, dass er ins Paradies kommt und dort eine möglichst hohe Stufe erreicht, ganz nah bei den Propheten wie Moses, Jesus oder Mohammed. Denn bevor es soweit ist, wird über ihn oder sie gerichtet. Alle guten und schlechten Taten eines Menschen kommen auf die Waage. Auf manche wartet dann erstmal die Hölle, wo sie eine Zeit absitzen müssen, erklärt Kübra Dalkilic. Deshalb sollte man schon im Diesseits darauf bedacht sein, ein möglichst untadeliges Leben zu führen.
In En-Nisa, in Sure 4, 124 steht geschrieben, und wer immer rechtschaffene Werke tut, sei es Mann oder Frau, und wahrhaft gläubig ist, der wird ins Paradies eingehen und dem wird nicht im geringsten Unrecht getan, nicht einmal so wenig, wie in der Rille eines Dattelkerns Platz hat. Also egal, ob Mann oder Frau, Menschen, die rechtschaffene Werke getan haben, werden belohnt.
Haben Sie jetzt Sprechstunde?
Nein.
Okay.
Es ist Abdelhakim Urgi leitet das Fach Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Der Islamwissenschaftler wurde 1968 in Algerien geboren. Der Glaube an das Jenseits und das jüngste Gericht gehört zu den Säulen des Islam, sagt er. Ob in Algier oder in Freiburg, überall werde den Gläubigen in der Moschee das Paradies versprochen und mit der Hölle gedroht.
Es kommt in jedem Freitagsgebet halt. Davon lebt diese Religion. Ja. Wir sind sehr zentral da im Alltag der Muslime, in ihrem religiösen Leben halt. Und viele haben auch Angst schon, wenn sie an die Hölle denken. Und deshalb sind sie bemüht, ein rechtschaffenes Leben zu führen halt. Diese Vorstellung, es ist ein integraler Bestandteil der Sozialisation der Muslime.
Was ein gottgefälliges, rechtschaffenes Leben ist, darüber geht die Auffassung unter Muslimen auseinander, je nachdem, wie sie den Koran interpretieren. So sieht Abdelhakim Urgi in seinem letzten Buch Die Liebe zum Hass, in dem er sich mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 beschäftigt, auch den Grundstein für den Judenhass schon im Koran angelegt. Denn auch islamisch radikale Terroristen finden darin Verse, die solche Gräueltaten vermeintlich rechtfertigen und sehen sich als Gotteskrieger.
Der Islam ist es nicht nur der Koran und die Tradition des Propheten, die zwei kanonischen Quellen, sondern das ist auch dieser Entwicklungsprozess des Islam, der Beitrag der Gelehrten. Klar finden wir Hinweise in dem Koran, zum Beispiel die Sure 3, 169, da wird klar formuliert, diejenigen, die für die Sache Gottes sterben, dann gelangen sie ins Paradies.
Und seht nicht an, diejenigen als tot, die getötet sind auf dem Weg Gottes. Nein, sie leben bei ihrem Herrn und sie werden versorgt.
Für junge Männer scheint dabei die Aussicht auf hübsche Mädchen, wie sie im Koran beschrieben werden, besonders verlockend zu sein.
Und wir geben ihnen als Frauen Huri mit großen Augen, Mädchen, Gleichaltrige mit schwellenden Brüsten, als wären sie Rubine und Korallen, die vor ihnen weder Menschen noch Dschinn berührt.
Offenbar glauben auch Selbstmordattentäter und Terroristen, für ihre Taten im Paradies belohnt zu werden.
Und da sind die sogenannten radikalen Gelehrten, muslimischen radikalen Gelehrten, die solche Taten anhand des Koran und der Tradition des Propheten legitimieren.
Abdelhakim Urgi macht sich daher für eine historisch-kritische Lesart des Koran und seiner problematischen Verse stark.
Wir können uns erlauben zu sagen, solche Verse sind zeitgebunden und wir dürfen uns nicht mehr danach orientieren. Das ist nicht gegen den Islam oder gegen die Muslime, sondern es ist einfach eine moderne Sichtweise.
Hi, ich bin Corona.
Eine Polizeiwache im Berliner Stadtteil Schöneberg. Seit 2024 ist hier auch der Arbeitsplatz von Corinna Zisselsberger. Die Polizeiseelsorgerin der Evangelischen Landeskirche ist nicht nur für die rund 18.000 Berliner Polizistinnen und Polizisten zuständig, sondern auch für diejenigen, die in der Verwaltung der Behörde arbeiten. Von Anfang an hat sie auch Seelsorgegespräche in Trauerfällen geführt. Natürlich taucht dabei auch die Frage auf, wo der Verstorbene jetzt ist.
Und wenn das für mein Gegenüber eine tröstliche Vorstellung ist, die Hoffnung vermittelt, dass es eben ein Wiedersehen im Himmel gibt, dann möchte ich diese Vorstellung auch nicht nehmen.
Corinna Zisselsberger ist 1985 in Ludwigsburg bei Stuttgart geboren und in einem klassischen volkskirchlichen Umfeld aufgewachsen, sagt sie, mit Gottesdienstbesuchen, Gute-Nacht-Gebeten und biblischen Geschichten. Nach ihrer Konfirmation hat sie mit anderen Jugendlichen an einem Gesprächskreis zu theologischen Themen teilgenommen, wo sie mit dem Pfarrer auch über den Himmel gesprochen haben.
kommen eigentlich alle in den Himmel, auch Adolf Hitler, oder gibt es da Grenzen? Also daran erinnere ich mich sehr lebendig, dass das ein wichtiges Thema war und eine große Beschäftigung. Und also ich habe ihn damals so verstanden, dass er an die Allversöhnung glaubt, also die Möglichkeit, dass eben alle Menschen in den Himmel kommen und dass es nicht sowas gibt wie Himmel und Hölle, so eine Trennung. Und das habe ich so für mich mitgenommen seitdem. Also das ist auch meine Vorstellung tatsächlich.
An ein konkretes Wiedersehen mit den Verstorbenen glaubt die Pfarrerin aber nicht.
Ich habe, glaube ich, eher so eine Vorstellung, dass alles eins wird. Also dass sozusagen die Energie, aus der wir entstanden sind, dass wir in diese Energie zurückgeführt werden und dass wir dann ganz bei Gott sind. Ja, ganz bei dieser unglaublichen Kraft, bei diesem Licht, bei purer Liebe, die uns erschaffen hat. Und ich glaube, dass auch wir als, also dass unsere Seelen irgendwie dort eingehen sozusagen, also dass wir als Individuen erhalten bleiben.
Ihr tief verwurzelter Glaube habe sie immer getragen, sagt Corinna Zisselsberger, und dafür sei sie dankbar. Als Feministin ist Gott für sie kein Er, sie wechselt auch mal zum Sie. Aber wenn die Pfarrerin ihren Glauben bezeugt, hält sie sich an die alten Worte.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Anne Winter, Süße Früchte, Glückseligkeit und Männerfantasien, Himmelsvorstellungen in den Religionen, Redaktion Susanne Babila.